Die 150, Olli. Du musst doppelt so gut sein, damit ein Mann anerkennt, dass du halb so gut bist. Also tatsächlich, ich lebe seit fast 36 Jahren in einer Männerwelt. Das wird sich auch meines Erachtens nach in den nächsten 50 Jahren einfach nicht ändern, weil das erst rauswachsen muss. Man muss tatsächlich mit den Wölfen mitheulen und ich bin am Anfang, Grüße gehen raus an meinen Chef, es tut mir so leid, ich bin am Anfang in jeden Kampf reingeritten. Du musst stolz geschwollene Brust zeigen, wie die Affen auf die Brust klopfen und natürlich hast du dann relativ schnell den Ruf weg, oh Gott, die hat Haare auf den Zähnen. Und was muss man als Führungskraft machen? Also entgegen all dem, was ich eben gesagt habe, an oberster Stelle Empathie. Empathie ist das Wichtigste. Du musst einen Menschen fühlen, du musst ihn verstehen, du musst ihn lesen können, meines Erachtens nach, weil du führst Menschen und du kannst sie verletzen, nicht körperlich, aber eben seelisch. Und deswegen Empathie ist das Wichtigste, Menschlichkeit, Transparenz, Ehrlichkeit, Verständnis, Fürsorge. Und dann kommen erst so eine Sachen wie, ey, ich bin die Spinne im Netz, ich kann das alles überblicken, ich kann das alles irgendwie delegieren, ich kriege das hin. Die menschlichen Faktoren sind tatsächlich weit vorne.
Wie ist das eigentlich, als Frau in Unternehmen Führungsverantwortung zu übernehmen und sich dabei tagtäglich in einer Männerwelt durchboxen zu müssen? Genau von diesen Erfahrungen kann Chris Eike Spring berichten. Eike arbeitet seit gut 5 Jahren als Niederlassungsleiterin in einem bundesweit tätigen Unternehmen. Dabei versucht Eike, ihr Team mit Empathie, Transparenz und Ehrlichkeit zu führen. Eine Rolle, die Eike in den letzten Jahren aber erst noch lernen musste. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 94. Diesmal mit Chris Eike Spring, die mich im Wellenrauschenstudio in Warnemünde besucht hat. Nach einem kurzen, lockeren Einstieg mit Entweder-Oder-Fragen spricht Eike mit mir über ihre beruflichen Anfänge im Rostocker Hafen, über ihren Aufstieg zur kaufmännischen Leiterin dort und über ihre Erfahrungen in einer männerdominierten Berufswelt. Bei ihrem Aufstieg in Führungspositionen merkte Eike damals schon, dass sie immer 150% geben muss, um mit den Männern mitzuhalten. Heute versucht sich Eike nicht mehr zu verstellen und spricht offener die Probleme um die mangelnde Gleichberechtigung im Job an. Im Wellenrauschen-Podcast gewährt Eike aber auch ganz private Einblicke. Sie spricht über gescheiterte Beziehungen, über Sexismus und Diskriminierung im Alltag und wie sie genau aus diesen negativen Erlebnissen zu neuer Stärke und Selbstbewusstsein fand. Demnächst wird Eike den Vorsitz der Wirtschaftsjunioren Rostock übernehmen und dabei will sie vor allem Frauen Mut machen, mehr Führungsverantwortung in Unternehmen zu übernehmen oder sich eben auch selbstständig zu machen. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen Podcast Nummer 94 mit Chris Eike Spring. Chris Eike Spring, heute im Wellenrauschen Podcast, ja, ich habe es mal hier so aufgeschrieben, Powerfrau, Führungskraft und Sub-Liebhaberin aus Rostock und wir haben ja auch festgestellt, dass wir direkte Nachbarn sind, wie es dann manchmal, dass das Leben so spielt. Rostock ist ein Dorf, hätte ich bald gesagt, zumal wir leben ja auf dem Dorf oder in der Nähe von Rostock, wir sagen jetzt nicht wo, aber vielleicht kommt es heute noch raus. Erstmal, Eike, herzlich willkommen im Wellenrauschen Podcast. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Hallo. Wir starten mit einer lockeren Entweder-Oder-Fragenrunde. Ist ja immer gar nicht so einfach für mich als Moderator da was zu finden, aber wir starten einfach mal und dann schauen wir mal, wohin uns der Podcast heute führt.
So machen wir das.
Genau. Eike, los geht's. Süß oder salzig?
Salzig.
Bist nicht der Schoki-Typ?
Nee. Nee, tatsächlich nicht.
Kann ich dich damit nicht locken?
Nee, mit so einer nein, absolut nicht. Nee, also ich könnte auf Schokolade wirklich verzichten. Ich könnte aber in meinem Leben niemals auf Pommes verzichten. Oh. Pommes sind Gottes Entschuldigung für Menschen.
Und so Salzstangen und also ein Knabberkram? So.
Ja, ist okay. Ja, das Salz okay. Oder sauer auch. Kennst du die sauren Apfelringe?
Ja. Hast du denn auch, darf ich das fragen, so einen kleinen Vorrat dann immer zu Hause, den man so sich immer anlegt?
It depends on how the Diätstatus ist. Also es gibt tatsächlich Phasen, da findest du überhaupt keine Süßigkeiten. Und momentan habe ich tatsächlich eher so eine schwierige Phase, in der ich mich dem salzigen Süßkram sehr nahe fühle.
Ja. Manchmal ist das auch wirklich so, aber ich glaube, das hat jeder Mensch und da muss man sich auch gar nicht für, dass man dann auch einfach mal sich hemmungslos dem hingibt.
Ja. Punkt.
Okay. Fahrrad oder Sub?
Sub.
Das war einfach, oder?
Das war richtig einfach. Also ich habe tatsächlich ein Fahrrad Und ich weiß aber nicht mehr, wann ich es das letzte Mal benutzt habe. Dieses Jahr tatsächlich nicht. Es ist ein Mountainbike.
Es steht im
Arbeitszimmer.
Im Arbeitszimmer und staubt vor sich hin.
Ja.
Aber das Sub staubt nicht vor sich hin.
Das Sub wohnt in meinem Kofferraum.
Ah.
Ja, es ist ein Eishub.
Ah, okay.
Also inflatable, aufblasbar.
Ja.
Und es wohnt im Sommer jetzt die ganze Zeit tatsächlich im Kofferraum, damit ich jederzeit mega spontan mich zur Schleuse bewegen kann oder irgendwo anders hin und dann auf Subs zu springen.
Genau, also wer dir auf Insta folgt, aber auch nicht, der weiß, dass du wirklich regelmäßig da unterwegs bist, ne?
Meine neue Leidenschaft in diesem Jahr tatsächlich geworden. Also ich habe das Wasser schon immer unfassbar geliebt, aber das macht es nochmal perfekter. Möchte ich nicht mehr drauf verzichten.
Berge oder Meer?
Meer.
Meer.
Wasser.
Meer, Meer, Meer.
Meer. Das ist nie genug von Meer.
Ich kenne das von Menschen, die sich, ich bin auch ein Meertyp irgendwie, aber irgendwie wahrscheinlich auch nicht. Ich fahre gerne auch in die Berge. Und ich war jetzt seit 10 Jahren mal wieder im Februar mal wieder in den Bergen. Hm. Aber es gibt ja so Menschen, die fühlen sich von den Bergen regelrecht erdrückt und bedrängt.
Nee,
oder
das
ist
es
okay
nicht.
Also
ich find die Berge tatsächlich auch schön. Ich finde es auch beeindruckend, wenn du so durch die Alpen fährst oder wenn du die Alpen hochfährst, dann durch diese Serpentinen und dann unten wieder runter, dann kommst du im Meran an und so. Das ist wunderschön. Aber wenn ich mich entscheiden muss, immer das Meer. Immer Sommer, Sonne, Strand und Meer.
Dann haben wir eine gute Überleitung. All-inclusive auf Malle oder feiern bei Rock am Ring?
Das ist schwierig. Ich liebe ja Rockmusik, also wirklich aus tiefster Seele.
Das habe ich jetzt einfach, das wusste ich nicht. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Dann habe ich mal den Geschmack getroffen.
Das ist tatsächlich echt schwer. Also ich kann beides schätzen. Bitte zwing mich nicht, mich zu entscheiden. Das, okay, das kann ich nicht.
Dann lassen wir das gerade so gelten und machen beides.
Ja.
Ausspannen auf Malle ist auch nicht schlecht. Aber
ja, vor allen Dingen dann 5 Sterne und Malle ist auch wunderschön und ich war auch schon da und ich liebe die Insel, aber Rock am Ring mit Rockmusik, also ich bitte dich.
Okay. KTV oder Warnemünde?
Das ist ja auch jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Okay.
Ja, ist wirklich so.
Ich dachte jetzt, es ist so ein bisschen auch Wasserleidenschaft und viele sind ja auch immer Szeneviertel, KTV, schön was trinken gehen oder so.
Ja, ich weiß, du hast ja auch da gewohnt und hast ja auch eine tiefe Verbindung zu KTV. Also es tut mir sehr leid, wenn ich dir jetzt an der Stelle zu nahe treten muss, aber die KTV ist einfach...
Ist nicht dein Ziel.
Nee. Nie gewesen. Ich wollte auch als Studentin niemals in die KTV ziehen. Und ich finde, es ist eher die letzten Jahre schlimmer als besser geworden.
Weil auch KTV zu laut und auch ein bisschen zu, darf ich das sagen, meine liebe KTV, zu schmutzig.
Ja, that's it.
Das hat aber auch Robert schon im letzten Podcast gesagt, Robert Eisenblätter, schöne Grüße an ihn.
Ja, hauen wir raus.
Dass wenn er was in der Stadt verändern wollen würde oder in der KTV was verändern wollen würde, dann eben das einfach auch dort ein bisschen mehr Sauberkeit herrscht.
Ja. So, und Warnemünde ist halt die meiste Zeit des Jahres einfach nur überfüllt. Also ich habe tatsächlich meine Friseurin in Warnemünde. Grüße gehen raus an Norma. Und das ist jedes Mal, wenn ich dann am Bahnhof parke und dann über die Brücke rüber muss und dann am alten Strom diese, weiß ich nicht, ich glaube, das sind 50 Meter, gefühlt brauche ich dafür eine Stunde, weil es immer verstopft ist, es sind immer zu viele Menschen. Warnemünde zu Corona-Zeiten hingegen war wunderschön. Also würde ich mich dann vielleicht doch für Warnemünde entscheiden.
Weil wenn du dich entscheiden müsstest, dann eben Warnemünde, wenn eben...
Leichter Vorsprung, ja.
Okay, genau. Übrigens, weil du gerade sagst, in der Corona-Zeit kann ich mich auch noch erinnern, das hat natürlich auch seinen Reiz gehabt bei all den Beschränkungen und dem ganzen anderen Mist, über den wir jetzt gar nicht mehr reden wollen. Aber in Warnemünde oder generell in den Ostseebädern dort lang, als eben alles offen war, aber eben nicht für die Touris offen war, war es echt schön.
Ja, war es wirklich. Und ich habe das wirklich so genossen. Und ich habe sogar ein Foto, wo ich auf der Brücke stehe und komplett so runter fotografiere den alten Strom. Und es ist kein einziger Mensch zu sehen. Mhm. Warnemünde war nie so schön wie in diesem Moment.
Genau. Muckis oder Doktortitel?
Doktortitel. Ganz klar, ganz, ganz klar. Also ich stehe nicht so auf Muskelprotze.
Also du hast schon im Vorgespräch gesagt, das Gesamtpaket sozusagen sollte schon stimmen.
Ja.
Aber wenn man so ein bisschen, das ist jetzt natürlich sehr oberflächlich von mir, aber so ein bisschen gucken würde, dann eher der Kopf.
Ja, du absolut. Also erstmal mag ich diese, also wenn einer bei Tinder so Gym-Fotos drin hat, ne, so Post und so, sofort nach links wischen. Nee, absolut, das mag ich nicht. Also man darf ja trainiert sein und so, aber ich finde so überdimensioniert geht überhaupt nicht. Und da ziehe ich tatsächlich einen intelligenten Mann vor.
Schön.
Weil ich glaube, ich rede länger mit dem, als ich ihn angucke. Nee, das wollen wir jetzt nicht weiter überdenken.
Jetzt müssen wir weiter. Okay. Lass uns mal einen ganz kurzen Schwenk zu Tinder machen. Das ist ein schwieriges Thema. Du bist so ein bisschen auf Tinder unterwegs gewesen oder bist noch vielleicht unterwegs. Das will ich jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Aber ist da nicht auch viel auch echt Anmache bei und einfach, oder ist es auch mal, einerseits ist ja schön, freut man sich über Komplimente. Auf der anderen Seite ist doch auch viel oberflächlich, oder?
Ja gut, aber das ist Insta auch. Ja,
ja stimmt. Ja.
Also tatsächlich kommen wir später bestimmt nochmal zu, aber ich habe ja so in diesem Jahr gesagt, ich mache alles, ja. Und es war ein Tipp von der Freundin, du musst dich bei Tinder anmelden. Also dachte ich so, oh Gott, jetzt hat sie es gesagt, ich muss mich anmelden. Also habe ich mich angemeldet, bin auch immer noch da. Aber es ist tatsächlich wie ein Unfall. Du kannst nicht weggucken. Ich bin die meiste Zeit wirklich dabei, nach links zu wischen. Und wenn man dann doch mal irgendwie mit jemandem oder ein Match hat und dann schreibt man, dann schreibt der eine nicht, dann schreibt wiederum der andere nicht, dann kommt kein Gespräch zustande, dann ist es wie, hi, wie geht's dir? Hi, na, hallo. Also Tinder ist also...
Und wenn dann mal nach langer Zeit ein Date zusammenkommt, da können wir ja später nochmal drüber reden, dann ist es auch nicht so einfach. Aber das ist nun mal...
Das liegt dann aber an mir meistens.
Das liegt jetzt mach dich aber nicht kleiner oder schlechter als du.
Nee, ich bin einfach so picky. Sehr wählerisch.
Okay. Ja. Das ist schon wieder eine super Überleitung. Aufs Letzte. Herz oder Verstand?
Ja, das ist so eins meiner größten Probleme, das ich gerne auflösen würde. Vielleicht schaffen wir es. Also ich bin tatsächlich total der Kopfmensch. Ich habe immer einen Plan A bis Z für jede Situation. Aber wenn es hart auf hart kommt, würde ich mich immer fürs Herz entscheiden. Also definitiv. Weil dein Verstand kann dich nicht glücklich machen. Das kann nur das, was dein Herz will.
Ja, und das Herz springt dann und das lässt einen überbohren.
Ja, aber es ist tatsächlich so, kennst du so bei Insta diese GIFs oder diese Reels, wo der Hund dann irgendwie so sehenden Auges in sein Verderben rennt? Hey, that's me.
Okay, das ist, oh Mann, ey, nee. Also wir wollten heute ein bisschen positiv. Weil
sind wir doch, guck mal, ich lache dabei, genau, das ist Geigenhumor.
Genau. Ja. Ne? Also es ist einfach auch eine Form einfach des Abhakens, des Verarbeitens und das werden vielleicht die nächsten Monate zeigen. Du hast gerade was von Insta erzählt. Ja. Du bist auch auf Insta unterwegs. Ja. Ich auch. Ich schiebe es immer so ein bisschen vor und sage, naja, ich bin ja mit meinem Business und meinem Podcast unterwegs, hier mit Wellenrauschen und da poste ich immer. Natürlich poste ich da auch mal private Sachen, gerade auch in der Story. Wie ist denn das bei dir? Wie gehst du damit um? Sagst du auch ein paar Sachen, das ist tabu oder bist du da sehr freizügig oder sehr offen generell? Wie machst du das?
Also grundsätzlich war ich eine Tinder-Verweigerin. Ja, war ich auch, aber auch eine Insta-Verweigerin.
Ja.
Und dann hat irgendwie meine Nachbarin Ende letzten Jahres gesagt, nee, komm, du brauchst Insta und da lernst du tolle Typen kennen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, also wenn das jetzt eine Tinder-Erweiterung ist, nur mit mehr Stil, dann mache ich das jetzt halt auch.
Ja.
Und dann habe ich mich da halt angemeldet und dann war ich da und dachte so, oh Gott, wie funktioniert das? Also ich bin so Generation Facebook, ja, so alt bin ich schon. Und mit diesen Stories und Beiträgen und der ist überhaupt nicht durchgesehen, ich habe das Prinzip nicht verstanden. Habe mich da wirklich sehr schwer getan und dann irgendwie so meinte dann jemand, ja komm, mach doch mal einen Beitrag. Und machte mal hier und so. Und irgendwann habe ich gedacht, wisst ihr was, ihr macht hier immer alle so einen positiven Kram und alles ist so schön und hübsch und wir gehen alle immer nur essen und liegen alle nur am Strand und sehen alle super schön aus. Und ich glaube, so einer von meinen ersten Beiträgen war dann so tatsächlich ein Foto mit dem Mittelfinger. Weil ich da irgendwie den Tag auch so das Feedback bekommen habe, ja, als Frau macht man das nicht. Und da ist mir dann schon mal so ein bisschen...
Der Hutschnur hochgegangen.
Aber so richtig und das habe ich dann auch da rausgelassen. Also ich versuche tatsächlich Insta so zu nutzen, dass es für mich Reichweite ist, so ein bisschen meine Botschaft rauszubringen, weil ich eben das Feedback bekomme, dass das teilweise Leute inspirierend finden. Und wenn das nur irgendeinem Menschen hilft, dann habe ich irgendwo mein Ziel erreicht und deswegen gehe ich da tatsächlich relativ transparent um mit dem, was mir so auch passiert, gut und schlecht. Bin aber tatsächlich auch eine Frau und deswegen gibt es auch Filter. Ja, also tatsächlich ist mein Insta-Profil gefiltert. Ja.
Gut, also das geht den Leuten, ja, wie den Leuten. Also das ist doch alles okay. Also das kann man auch so machen.
Du, aber dafür habe ich schon Kritik bekommen.
Echt?
Ja, tatsächlich, von anderen Frauen, die aber auch Filter benutzen. Aber die sagen dann so, du hast es doch nicht nötig, du brauchst doch keinen Filter. Ja, aber
was ist doch deine Entscheidung?
Absolut. Ja. Deswegen habe ich mir auch gedacht, Leute, dann macht das doch auf eurem Profil, dann seid ihr doch das gute Vorbild. Ja. Warum muss ich denn jetzt hier immer in einem die Vorreiterin sein? Also, doesn't make sense. Aber einer hat mich dann ja tatsächlich auch mal provoziert und gesagt, du siehst ohne Filter sowieso doof aus. Und dann habe ich ja auch mal so ein Foto rausgehauen, ohne Make-up, ohne Filter, ohne alles. Ne?
Ja.
Also da lasse ich mich dann ja auch nicht einfach nur so herausfordern.
Und du teilst bei Insta ja auch deinen Schmerz, beziehungsweise das, was dir passiert ist, im letzten Jahr einfach ein privater Schicksalsschlag, dass dein langjähriger Freund sich von dir nach fast 10 Jahren getrennt hat. Du hast auch gepostet, das kann ich ja hier so sagen, ist ja öffentlich, dass jetzt im August wäre Hochzeit.
Genau, gewesen.
Gewesen. Ja. Mhm. Und versuchst das einfach auch zu zeigen, ey, schaut mal, es ist nicht immer alles rosa-rot, ja. Und wie du damit vielleicht auch umgehst jetzt so, ne? Was hat denn das mit dir gemacht? Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Schweren an.
Wir hatten nie Streit, es gab nie Probleme und auf einmal hat er gesagt: So, ich packe jetzt meine Sachen, ich bin weg, ich will das nicht. Das ganze Trennungsgespräch hat so 5 Minuten gedauert und eine Viertelstunde später war er tatsächlich weg. Dementsprechend war das wirklich so ein Riesenschock. Also ich bin aus allen Wolken gefallen. Also du sitzt da, planst eine Hochzeit, hast einen Hochzeitsplan ja sogar. Und dann kommt...
Ihr habt gerade eine gemeinsame Wohnung auch bezogen.
Ja, genau. Ja. Wir waren da relativ frisch auch eingezogen. Ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder so haben wir vielleicht da gewohnt. Also nicht mal ein Jahr. Und deswegen, das war völlig überraschend. Und deswegen war ich natürlich, also ich stand unter Schock. Ich habe tagelang geheult. Ich habe, glaube ich, 2 Wochen lang kaum was gegessen. Also es war so, dass meine besten Freundinnen sich wirklich tierische Sorgen gemacht haben. Ich bin aber so ein Mensch, wenn es mir richtig schlecht geht, kann ich überhaupt nicht essen. So.
Dann ist mal mit dem Gewicht richtig übel runter, ne? Das ist ja dann auch schon besorgniserregend mitunter. Ne?
Ja, also ich habe tatsächlich so in der schlimmsten Zeit 7 Kilo verloren. Also eine Frau feiert das hart, auch wenn es schlimm ist. Das war tatsächlich das Gute. Ist schon längst wieder drauf, machen wir uns nichts vor. Aber das war erstmal so das Beste. Und es ging eine ganze Zeit auch nicht besser. Und was ich aber relativ schnell gemacht habe, ich habe relativ schnell festgestellt, weil eben auch dieses Trennungsgespräch so böse ablief und so verletzend auch war, dass ich das allein nicht packe. Und dann habe ich einen Psychologen angerufen, habe gesagt, guten Tag, so und so sieht's aus. Das war tatsächlich auch ein buntes Potpourri aus Sachen, die da zusammenkamen. Ich hatte sowieso Long-Covid, war damit krankgeschrieben, dann hat er sich getrennt und mit meinen Eltern gab es halt auch noch Probleme und ich war komplett fertig und ja, dann hat er gesagt, okay, das hört sich schlimm an, seien Sie morgen früh um 7 hier.
Okay.
Das heißt, ich habe mir tatsächlich sehr schnell Hilfe geholt.
Ja.
Und das ist beim Psychologen dann so, dann kriegst du so einen Bogen und sollst für dich selbst sagen, was ist das Therapieziel, also was will ich für mich erreichen. Und das ist mir damals extrem schwer gefallen, aber ich bin ja halt auch ein Kopfmensch und dann habe ich eben das wirklich aufgebrochen. Was ist denn überhaupt mein Problem jetzt? Wieso geht es mir jetzt so schlecht? Natürlich gebrochenes Herz, ja, Enttäuschung, Demütigung. Ich bin teilweise nur aus dem Haus gegangen, wenn ich wusste, die Nachbarn sind nicht da, damit mich keiner anspricht auf die Situation, weil ich damit nicht konfrontiert werden wollte. Ich habe mich geschämt, ja. Und habe dann gesagt, okay, pass auf, du brauchst wieder einen großen Freundeskreis. Du wolltest schon immer netzwerken und mehr Leute kennenlernen. Du wolltest schon immer mit dem Sub fahren. Du wolltest, keine Ahnung, dich irgendwie verwirklichen. Du wolltest was bewegen. Und das habe ich dann halt alles für dieses Gespräch halt aufgeschrieben. Und der Psychologe hat natürlich gesagt, ja, alles gut.
Was sie ja dann immer so sagen, ne? Ja, sie sagen gar nichts, sondern ja, machen
ja,
sie mal.
Genau, ja, so machen sie
mal.
Sie
hören ja oft nur zu, ne?
Ja, tatsächlich größtenteils schon, aber ich glaube, er ist sehr zufrieden mit mir, weil ich habe auch hart umgesetzt und hart abgeliefert. Es ist jetzt tatsächlich so, dass wir uns irgendwie nur noch einmal alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen sehen und so nach einer halben Stunde guckt er dann schon so auf die Uhr so. Ja. Okay.
Aber was ich jetzt schon so raushöre, wie ich dich jetzt schon so kennengelernt habe, du brauchst eine Struktur, ne? Du brauchst einen Plan.
Ja. Ja. aber ich muss auch dazu sagen, ich war eben auch 10 Jahre mit einem Ex-Offizier zusammen. Mhm. Also das habe ich mir tatsächlich so über die Zeit auch angenommen. Es ist aber tatsächlich auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeitseinstellung. Und ich bin nur in einem Job, der sehr chaotisch ist. Das heißt, ich bin die Spinne im Netz und dann brauchst du auch die Struktur und musst dich darin bewegen. Ne? Mhm. Aber da ist in mir tatsächlich auch so eine Dualität, weil ich bin eben auch sehr kreativ. Und das hält sich irgendwie nicht die Waage. Also mal schlägt das eine aus, mal schlägt das andere irgendwie aus. Das ist irgendwie so beides.
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen, ne? Weil ja, normalerweise sagt man immer, dass die Menschen nur entweder so sind oder so sind, aber wenn sich dann die Dinge auch so mischen, dann ist es manchmal schwierig, so eine Balance zu halten, ja, dann, ne? Weil du willst ja auch, ja, dich in dem Sinne ausleben, so, ne, kreativ, ja, und auf der anderen Seite aber, ja, auch eine Struktur haben und auch, ja, weiterkommen. Du bist ja auch, glaube ich, schätze ich so, auch sehr ehrgeizig, so, ja, ne? Du willst auch abliefern, so, ja, ne? Also da finde ich auch so ein paar Sachen von mir so wieder und man will es ja dann auch irgendwie auch zeigen.
Ja.
Also man will es eigentlich auch anderen mitunter. Also man will sich selber in erster Linie zeigen, aber vielleicht auch den anderen. Ich weiß es nicht.
Ich habe tatsächlich für mich festgestellt, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt mein ganzes Leben lang versucht habe, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Also die meiner Eltern. Egal wie sehr ich es versucht habe, ich habe es nie hinbekommen. Die von meinem Ex konnte ich einfach nicht erfüllen, auch wenn ich dort Abstriche in meiner Persönlichkeit gemacht habe und irgendwie so Eike Leid war, war das trotzdem dann immer noch nicht das, was er brauchte einfach, was ja völlig normal ist. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Du kannst es nicht jedem recht machen. Es gibt immer subjektiv halt einen Einschlag. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, wisst ihr was? Ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Bock habe. Und also meine beste Freundin meinte letztens schon so, Eike, kann das sein, dass du deine 20er nachholst? Irgendwie so. Also du drehst ja gerade völlig durch und, ja, du triffst teilweise waghalsige Entscheidungen und es passt eigentlich, ja, nicht zu mir. Aber ich muss sagen, ich...
Ist doch gut, es soll sich gut anfühlen, weißt du?
Ich feiere das hart. Es ist tatsächlich ein neues Lebensgefühl. Es ist ein Freiheitsgefühl. Ich kann mir das auch leisten. Ich bin im Job gesettelt. Selbst wenn ich da mal irgendwie Quatsch mache, kann ich immer noch sagen, ja, weiß nicht, ich habe meinen Kaffee vergessen heute Morgen. Also ich komme da aus jeder Nummer wieder raus und ich genieße das wirklich und ich ärgere mich sehr, dass ich nicht mit 20 schon so gedacht habe.
Vielleicht ist es auch ein bisschen jetzt, es kommt ja immer, wie es kommt. Ne? Du kannst es ja eh nicht ändern. Und dann ist es eben nachholen oder ein halbes Nachholen. Und man ist natürlich nicht mehr 20, aber warum nicht? Why not? Und du bist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, in dem Sinne keinem Rechenschaft schuldig. Weil, ja, man, ich sage immer, man hat nur ein Leben. Und, ja, natürlich, wenn man später mal Familie hat oder wie auch immer, dass man dann auch gewisse Dinge Rücksicht nehmen muss, das ist völlig klar. Man ist dann nicht mehr allein für sich verantwortlich. Aber solange, ja, entscheidet man selbst. Und, ja, nicht nur so, oh, wenn die sagt und die sagen und das, ja, ist und ich muss dem Bild entsprechen. Ja. Und, aber da kommen wir heute noch ein bisschen zu in Sachen Job. Und wie hast du das dann privat, ja, wie soll ich sagen, naja, umgesetzt? Das hört sich immer so nach Maßnahme 1, 2, 3 an. Aber was machst du denn vielleicht jetzt anders oder was gönnst du dir oder was tust du? Da war das Subfahren, Entdecken, was ist denn anders?
Eigentlich alles. Die Art, wie ich mich anziehe, die Art, wie ich mich schminke, die Art, wie ich meine Haare trage, alles. Krass. Also ich habe mich tatsächlich auch optisch verändert. Ich kann dir ja nachher noch irgendwie ein Bild zeigen, wie ich aussah, als ich 27 war. Also ich sah damals 10 Jahre älter aus, als ich heute bin. Und deswegen sage ich ja, ich habe irgendwie wieder so zu mir gefunden. Und es ist mir egal, dass ich einen Minirock gerade anhab und damit auch zur Arbeit gehe. Nein, der geht nicht bis zum Knie. Und wisst ihr was, es ist mir egal. Ja. Ja? Und, ja, ich, das ist trotzdem mein Business-Look. Und mein Chef würde sich da niemals drüber echauffieren oder auch in der Firma sonst keiner. Weil die alle wissen, die macht einen guten Job. Mhm. Ja? Und das Problem ist, ich kann es mir jetzt rausnehmen. Das konnte ich vor 10 Jahren eben noch nicht. Aber jetzt bin ich, wie ich schon gesagt habe, so gesettelt, dass ich mir das rausnehmen kann und das mache ich auch. Und das nutze ich auch für mich aus.
Ja, cool. Es ist dann, es ist ja oftmals aber auch nicht nur Schnipp, sondern eine Entwicklung dann, oder?
Ja, tatsächlich, das ging so stückchenweise, es fing tatsächlich so mit den optischen Aspekten an. Er hat sich ja damals, also Mitte Oktober getrennt und dann so zuerst, wie gesagt, 2, 3 Monate so, war also alles schlecht. Ich bin auch gar nicht rausgegangen. Keine Spaziergänge, kein irgendwas. Also ich musste mich zwingen, mich mit Leuten zu treffen. Ich musste mich zwingen, alle 3 Wochen mal was einzukaufen, auch wenn es mehr Getränke waren als alles andere. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, oh nee, weißt du, ich mag die ganzen Klamotten nicht mehr, die da im Schrank hängen. Ich finde die alle doof. So, und dann haben wir ja in diesem ominösen Stadtteil, über den wir nicht reden wollen, der auch nicht mehr zu Rostock gehört, zum Modepark Röther. Und dann dachte ich, komm, gehst mal lang. Und habe da wirklich so ein bisschen zugeschlagen. Und ich bin auch zum New Yorker gegangen. Ich hab 15 Jahre nichts für New Yorker gekauft. Aber ich hatte einfach mal Bock auf eine Lederleggings und dazu irgendwie High Heels. Und ich habe jetzt tatsächlich auch eine Nachbarin, die ist auch so Insta-mäßig krass unterwegs, hat irgendwie über 1000 oder 1500 Follower und ist auch immer super schön angezogen. Und da dachte ich mir, ey, du kannst auch mal wieder so ein bisschen... Sagt doch keiner, nur weil ich jetzt 35 bin, dass ich jetzt hier rumlaufen muss, immer im Blazer oder im Blüschen oder sonst irgendwas. Und ja.
Genau. Das Äußerliche ist das eine, sozusagen sich, wie gebe ich mich nach außen? Wie ist denn der Umgang mit Menschen? Ich meine, vielleicht im Business hat sich jetzt vielleicht, ist ja dein Job, vielleicht gar nicht geändert, aber wie gehst denn du privat? Denn soll jetzt nicht nur auf Männer, sondern vielleicht auch auf Frauen. Hat sich da was geändert? Also bist du da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger oder skeptischer geworden oder ist das genauso wie vorher?
Im Gegenteil, ich bin viel offener geworden. Ah, okay. Also auch da habe ich mich komplett geändert. Dadurch, dass es mir eben eine ganze Zeit lang so schlecht ging und ich weiß noch diese eine Situation, wo ich auf dem Parkplatz stand beim Einkaufen und da ging eine Frau mit ihrem Einkaufswagen lang und die hat geschrien. Also nicht hysterisch und also doch hysterisch, aber nicht einfach nur wie im Horrorfilm laut geschrien, sondern warum überhaupt noch soll ich das alles machen? Das ist doch eh alles egal, diese ganze Scheiße. Die hat vor sich hingeflucht, aber in einer Lautstärke, die war bestimmt 150 Meter von mir entfernt. Und ich stand da einfach nur und dachte, I feel you. I really, really feel you. Und dann dachte ich mir so, ey, wir haben alle unsere Päckchen zu tragen und meistens sagen wir das den anderen Menschen nicht. Wenn dich jemand fragt, ey, wie geht's dir, sagst du, ja, alles gut, ne? Schicki ist so ein Door-Opener, aber willst eigentlich die Antwort gar nicht wissen. Wenn ich frage, will ich sie wissen. Und ich bin dazu übergegangen, mein Umfeld mehr wahrzunehmen. Also wenn ich durch die Stadt gehe und ich sehe eine Frau, die hat schöne Schuhe an oder eine schöne Handtasche, dann sage ich ihr, hey, du hast eine tolle Handtasche oder du siehst heute besonders schick aus. Und
einfach bewusster, ne?
Bewusster. Und du wirst nicht glauben, was mit den Leuten passiert. Die fangen an zu strahlen. Einige sind völlig verdutzt und sagen dann, oh Gott, die sind doch nur von Deichmann, die Schuhe. Die sind trotzdem schön.
Ja, aber you made her day.
Ja.
Das ist doch der Punkt. Du machst dir ein schönes, also ein gutes Gefühl, aber den Menschen.
Ja, vor allem nicht kostet das nichts. Nee,
genau. Das ist ja, der Mensch hat einen schönen Tag damit, der geht mit einem Lächeln auf die Arbeit. Und ich versuche das auch, man vergisst es leider, solche Sachen auch oft immer wieder. Ne? Also die muss man sich auch wieder, jetzt wo du das erzählst, neu ins Gedächtnis rufen. Aber ich mache das auch oft, wenn ich richtig mies in schlechter Stimmung bin, dann wird mir das wahrscheinlich nicht gelingen. Aber wenn ich, sagen wir mal, gut drauf ist, warum nicht von meinem gut drauf den Leuten gerade mal was abgeben? Manchmal grinse ich einfach vor mich hin und dann lächle ich und dann lächeln die Leute auch zurück und dann klappt das.
Das ist fantastisch, aber ganz ehrlich, ich bin nicht immer so, ne? Das ist auch klar. Also ich trage auch ganz viel Sonnenbrille, ich habe auch ganz viel Kopfhörer drin und gucke dann auch manchmal nur aufs Handy, weil ich tatsächlich auch nicht angeguckt werden will und weil ich nicht kommentiert werden will, weil mir das auch ganz oft so geht, dass ich tatsächlich kommentiert werde von Männern. Und das ist einfach fürchterlich. So, und
in der Öffentlichkeit, oder?
Ja, natürlich. Also wenn ich auf dem Sub unterwegs bin, da werde ich angesprochen. Letztens haben da ein paar Jungs gesagt, oh, guck mal, wie die guckt. Die hat richtig Haare auf den Zähnen. Und ich dachte so, ja, Mann, habe ich. oder ältere Männer, wenn ich dann eine Pause mache, ich dampfe ja. Ne? Rauchen habe ich aufgehört, das Dampfen ist mir noch so treu geblieben. Und dann mache ich eine Pause, dampfe ein paar Züge. Und dann kommen da so eine älteren Männer vorbei. Und dann sagt der eine zum anderen, ey, die hat ja eine tolle Figur, ne? Aber dass sie dampfen muss, das passt ja gar nicht zusammen. Aber ich sitze da und ich höre das, ne? Und wir Frauen sind ja dazu übergegangen, das ist so ein natürlicher Instinkt, wir ignorieren das. Weil das einfach normal ist, das gehört zu unserem Alltag einfach mit dazu. Und in dem Moment ist mir das wieder eingefallen und ich habe dann zu den Herren gesagt, und wisst ihr was, ich finde alte weiße Männer scheiße.
Ja, genau.
Das war politisch nicht korrekt. Ich hätte was viel Intelligenteres sagen können, aber ich war froh, weil ich habe innerlich nur gedacht, du lässt das jetzt denen nicht einfach so durchgehen. Und ich habe was gesagt und ich habe was gemacht und dann sind sie weitergefahren und da hat der eine zum anderen gesagt, der hat doch telefoniert, oder? Der hat doch nicht mich gemeint. Nee, warum sollte ich ihn auch meinen?
Auf die Idee wäre er doch gar nicht gekommen. Deswegen hat er seinen Homie gefragt. Ja. Ist das so? Total spannend, weil, wie soll ich sagen? Du bist darüber nicht verwundert, ich bin darüber verwundert. Warum? Weil ich ein Mann bin. Verstehst du? Mhm. Also das ist ja nicht mein Alltag, aber es ist, vielleicht jetzt auch nicht dein Alter, aber es passiert.
Doch, es ist mein Alltag, seitdem ich 12 Jahre alt bin. Weil ich mit 12 schon aussah wie 18.
Ja.
Und so bist du halt geprägt. Und ich wurde letztens auch von einem anderen Bekannten gefragt, ja, wie soll ein Mann dann auf dich zukommen? Wie soll er dich dann ansprechen, dass er dir dann nicht zu nahe tritt und so? Ne? Es ist ja heute auch in Zeiten von MeToo und so, muss man ja tatsächlich so ein bisschen vorsichtig sein.
Und ganz normal?
Ja, tatsächlich
also jetzt
ja.
Also nicht gleich die plumpeste Anmache, sondern man kann ja auch mal, also so würde ich es jetzt machen. Ich bin jetzt, ey Leute, ich bin jetzt nicht der Frauenversteher, bitte nicht, ja. Aber ich würde das einfach, man kann es doch auch einfach nett mal ein nettes Kompliment machen oder nee. Ohne jetzt irgendwie gleich in die komplett unterste Schublade zu verfallen.
Also tatsächlich hatte ich das jetzt ein einziges Mal, dass mich jemand nett angesprochen hat. Alles andere sind tatsächlich Blicke, die dich ausziehen. Männer in Rudeln sind sowieso immer Worst-Case-Szenario. Dafür müssen sie auch nicht betrunken sein. Also den versuche ich auch immer aus dem Weg zu gehen. Und alles andere sind wirklich so anzügliche Kommentare oder ich wurde teilweise auf dem Sub schon verfolgt. Ja, also musst du dir mal überlegen.
Also ist doch diese MeToo-Debatte, egal wie man jetzt das auch politisch werten mag, oder wie man politisch dazu steht, ja doch wichtig in den letzten Jahren gewesen. Und wenn du solche Sachen erzählst, ist das doch der beste Beweis, dass wir da noch längst nicht am Ende sind.
Sind wir nicht. Nein, absolut nicht. Man sagt ja, jede zweite Frau hat irgendwie sexuelle Übergriffe in ihrem Leben gehabt. Stellen wir uns mal kurz vor deinem Büro läuft gerade eine Eins rum, ich bin die Zwei. Und zwar nicht nur einmal.
Krass.
So, und deswegen sage ich, das ist einfach meine Realität. Und deswegen habe ich tatsächlich teilweise auch neben diesem, hey, du hast schöne Schuhe an, manchmal so eine Abwehrhaltung. Ich gucke den Leuten nicht mehr in die Augen. Ich gucke auf den Boden, wenn ich irgendwo lang gehe, um nicht noch ein Verhalten zu provozieren.
Ja, aber dann bist du ja die Zicke.
Ja, genau. Ja, guck mal, die hat auch Zähne. Ja, habe ich, weil ich das permanent den ganzen Tag von morgens bis abends so mitbekomme. Und dann bist du einfach irgendwann satt. Und willst einfach nur noch deine Ruhe haben.
Dann lass uns genau bei dem Thema jetzt dann nochmal im Business-Kontext gleich nochmal darüber sprechen, also nochmal darauf zurückkommen. Mhm. Ich würde jetzt versuchen, jetzt mal auf dem Scheiß-Thema, aber wichtigen Thema, mal den Bogen zu deiner beruflichen Laufbahn zu spannen. Du hast,
ich habe auch noch einen Beruf, ja.
Ja, sie läuft nicht nur den ganzen Tag rum und
oder steht auf dem Sub.
Und guckt böse oder sonst wie, oder steht auf dem Sub. Sie hat auch noch einen Job, ja, stellt euch vor, liebe Leute. Genau, du hast bei Euroports im Rostocker Hafen begonnen. Wie wurdest du damals als Berufsanwalt, warst natürlich vielleicht Azubi oder hast dann einfach angefangen. Ja. Wie wurdest du damals wahrgenommen als junge Frau? Und wie hat sich das dann auch so entwickelt? Und du hast ja dann auch schon bei Euroports, wenn ich das richtig gelesen habe, dann auch schon Karriere gemacht.
Ja, das stimmt. Also rückwirkend betrachtet, ich glaube, ich war ein bunter Zirkusclown in der Manege, weil das war wirklich für mich ein Kulturschock, aber auch für die anderen, weil ich hatte vorher 2 Jahre Jura studiert, habe das Studium aber abgebrochen und meine Eltern haben dann gesagt, ja komm, dann musst du jetzt hier eine Ausbildung machen und so. Ja, okay, gut. Also habe ich mir irgendwie fix eine Ausbildung gesucht und habe dort bei Euroports bin ich da eben fündig geworden und habe die Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und ich war dann Anfang 20, aber immer noch älter als die meisten Auszubildenden. Deswegen haben sie sich auch für mich entschieden, weil du musst wissen, Euroports oder der Rostocker Hafen, das war ja früher auch ein DDR-Unternehmen und wir hatten damals extrem hohe Betriebszugehörigkeiten. Das heißt, die Leute waren 30, 40 Jahre dort im Unternehmen. Mhm. Und ich war also in der Holding und auch von den anderen Tochtergesellschaften so ziemlich die Jüngste. Abstand.
Krass.
Und dann kommt so diese junge, quirlige, aktive, lebenslustige Frau, eher Mädchen als Frau irgendwie da rein, in diesen doch sehr, ja, dieses gesettelte Umfeld, wo man sich gesiezt hat natürlich noch, wo man auch sehr auf Formalitäten geachtet hat.
Ganz klassisch, ja.
Richtig, ganz, ganz klassisch, ja. Also das waren alles tolle Menschen, auch rückwirkend betrachtet, was ich denen da teilweise zugemutet habe.
Ja.
Tut mir wirklich leid. Mir ist da letztens noch so ein Spruch eingefallen, den ich da rausgehauen habe. Ich möchte ihn nicht wiederholen, aber ich dachte mir, oh Gott, also wenn ich an der Stelle gewesen wäre, ich hätte mir den Kopf abgehauen. Aber du gehst ja nicht als Auszubildender in das Unternehmen und weißt auf einmal, wie man sich professionell verhält. Das ist ja Teil der Ausbildung. Ne? Man muss das eben
man
auch mitlernen.
Du wächst ja auch als Mensch. Ne?
Du wächst als Mensch und du weißt, du darfst nicht alles sagen, was du denkst. Fällt mir besonders schwer, auch heute noch. Aber damals eben noch viel schwerer. Also das war wirklich, das war hart. Aber ich habe mich gemacht, ich habe mich darauf konzentriert. Ich habe dann innerhalb von 18 Monaten die 3 Jahre Ausbildung gemacht. Also ich habe 2 Lehrjahre zusammen gemacht. Ich wollte die Zeit halt wieder reinholen. holen.
Ja,
erinnerst du dich gerade krass an Robert?
Ja.
Also so, ich hatte das gleiche Ziel, ich wollte die Zeit wieder reinholen.
Ja.
Und dann haben sie mir also schon damals im Vorstellungsgespräch gesagt, dass, wenn das gut läuft mit uns, dass sie mir dann auch das Studium finanzieren würden und dass ich dann berufsbegleitend studieren könnte. Mhm. Es lief ganz gut mit uns, trotz meiner clownartigen Verhaltensweisen. Und dann war ich berufsbegleitend 3,5 Jahre studieren in Hamburg. Das hieß dann für mich also, ich sag mal, eine 38-Stunden-Woche, weil ich freitags nur bis um 3 gearbeitet habe. Dann bin ich nach Hamburg gefahren und ab 18 Uhr waren Vorlesungen bis 21.15 Uhr, glaube ich. Den ganzen Samstag Uni, dann wieder zurück, dann kurz zu den Eltern, einmal gewinkt, fix einkaufen gewesen. Und dann war Sonntag Uni, Haushalt, Gedöns und Montag ging der Arbeitsalltag. Ja, 3,5 Jahre. Das war eine taffe Zeit, eine harte Schule. Ich hatte damals auch sehr, sehr strenge Chefs, fachliche Koryphäen. Menschlich nicht meiner Mentalität entsprechend. Deswegen habe ich mich sehr schwer getan, aber ich habe auch unfassbar viel gelernt und bin denen heute noch für alles dankbar, was sie mir beigebracht haben, weil ich da heute noch von profitiere.
Ist komisch, ja. Bei mir ist es ähnlich, dass ich dann erst rückblickend dann denke, ja, war vielleicht doch ganz gut, so wie es damals gelaufen ist, dass ich so eine harte Schule hatte, in dem Sinne, was auch die Belastung betraf, weil man war ja mit Anfang 20 ist man nun mal noch krass hart belastbar als vielleicht 10, 20 Jahre später, das merke ich jetzt halt auch, aber du profitierst heute vielleicht noch davon.
Absolut.
Von diesen Erfahrungen. Ja, wie ging es denn dann weiter? Euroports, ich lese dann immer nur, ja, kaufmännische Leiterin, also das war ja dann nach dem Studium möglicherweise oder schon währenddessen?
Nee, tatsächlich während des Studiums. Mhm. Also ich habe dann nochmal, also du musst dir das vorstellen, du hast eine Holdinggesellschaft und darunter sind die ganzen Tochtergesellschaften und die sind jeweils dann auf den einzelnen Kais. Der eine macht Papier, der andere macht Getreide, der nächste macht Sperrgut und Gedöns, keine Ahnung. Und dann haben die gesagt, naja, sie sollen ja aber nicht nur hier oben sitzen, sie sollen ja auch so ein bisschen raus und das Hafengeschäft kennenlernen. Okay. So, und dann war ich da und dann habe ich gesehen, dass ein assoziiertes Unternehmen, also keine reine Tochtergesellschaft, nur assoziiert, eine Hauptbuchhalterin ausgeschrieben hatte. Und da dachte ich mir, ich bin jetzt fast fertig mit meinem Studium, ihr wolltet mir doch dann eigentlich auch eine Position anbieten.
Ja.
Habt ihr nicht gemacht. Ja, dann mache ich mal eine Bewerbung fertig.
Ja,
und habe mich einfach beworben. Also das muss ich, also es hat nie einer kommentiert, aber wahrscheinlich haben meine beiden Chefs laut fluchend das zur Kenntnis genommen, dass ich mich über deren Kopf hinweg, ohne das abzustimmen, ohne alles zu machen, mich einfach auf die Stelle beworben habe.
Ja.
Das Ende vom Lied war, ich habe die Stelle nicht bekommen, aber mir wurde eine andere Position angeboten, und zwar die der kaufmännischen Leiterin, und zwar dann eben gleich für 2 Gesellschaften.
Okay, krass.
Ja, ja, genauso habe ich da auch dann gesessen. Okay, krass. Ja.
Wie alt warst du damals?
27.
Okay.
27.
Aha. Ja. Und wie war das dann, dieser Change? Also dann da rein und vorher wird man halt zur Kenntnis genommen, naja, Azubi oder dann eben die Mitarbeiterin, die ist hier im Studium und so weiter. Mhm. Ja, okay. Ne? Mhm. Und plötzlich ist da aber jemand, der Führungsverantwortung hat, der mir auch sagt, wie was zu laufen hat. Da musstest du sicherlich auch noch reinwachsen in die Rolle, aber wie war denn das so am Anfang?
Also ich habe viel versucht, mit Kleidung zu kompensieren. Mhm. Also ich habe sehr versucht, mich sehr professionell zu kleiden, sehr altbacken zu kleiden vielleicht sogar. Habe eben versucht, noch ruhiger zu werden, inhaltlich einfach sauber zu diskutieren, zu argumentieren, immer on point zu sein, immer perfekt vorbereitet zu sein, weil jeder wartet eigentlich nur auf deinen Fehler. Unabhängig, ob Mann oder Frau. Ne, das war, wie gesagt, die kaufmännischen Leiterinnen waren da alle um die 60, super berufserfahren. Und die haben mir alle wirklich so geholfen. Es waren so eine Goldschätze. Aber nichtsdestotrotz, wenn was schiefgelaufen wäre, hätten sie trotzdem so getuschelt. Guck mal hier, die springen ja wie ein Ding. Und tatsächlich habe ich, und das werde ich nie vergessen, das war das größte Lob von meinem damaligen Chef. Der hat gesagt, Frau Spring, wir haben den besten Jahresabschluss von allen gemacht.
Sehr
und
gut.
Und ich saß da so.
Ja.
Stolz geschwollener Brust.
Ja.
Da war ich wirklich super, super stolz. Aber es waren eben auch krasse Arbeitszeiten. Es waren so 60, 70 Stunden Wochen. Weil das eben nicht nur kaufmännisch war. Es war die eierlegende Wollmilchsau, von der man ja so gerne spricht. Also es war Qualitätsmanagement, es war Fuhrparkmanagement, es war Schadensmanagement, es war Personalunterstützung, es war, keine Ahnung, es so viele Sachen. Und mein Perfektionismus, den ich dann eben auch an den Tag gelegt habe, das war halt in der Arbeitszeit nicht möglich und auch in 12 Stunden teilweise nicht möglich. Ne? Und ich bin da ziemlich dran kaputt gegangen, glaube auch rückblickend so kurz vom Burnout. Und habe dann gesagt, nee, ich muss ja weg, ich kann das auch vertreten. Ich war jetzt irgendwie so 6-7 Jahre hier. Ich habe auch die Gehaltserhöhung nicht bekommen, die ich haben wollte, weil obwohl ich den besten Jahresabschluss gemacht habe, ich nicht am meisten Geld verdient. Im Gegenteil, wesentlich weniger als die anderen, kann ich heute rückblickend natürlich auch verstehen, weil die hat natürlich auch mehr Berufserfahrung. Aber dann hat er zu mir gesagt, nee, kriegst du nicht. Oder was weiß ich, 50 Euro oder was das damals war. Ja, ja. Ich gesagt, nee, komm.
Also, abspeisen.
Ja, nicht mit Chris Eike springen. Ja. Einer dieser vielen Momente, in denen ich das gesagt habe. Und dann habe ich mich halt beworben. Habe auch Glück gehabt, weil das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich dann doch nicht gemacht und brauchte dann eine ganz schnelle andere Lösung, um nicht irgendwie arbeitslos zu sein. Und bin dann in die Teamleitung gegangen, aber auch kaufmännisch, ne? Nochmal ein bisschen was anderes, aber anders aufgebaut, auch in einem jüngeren, dynamischeren Umfeld. Und habe dann aber für mich festgestellt, ey, weißt du, so dieses fachliche Leiten, das ist ja das eine, aber ich will auch mehr mit dem Mensch so zu tun haben und will auch die Menschen entwickeln. Und ich will generalistischer arbeiten. Ich will wie eierlegende Wollmilchsau sein.
Okay.
Und dann habe ich halt irgendwann von meiner aktuellen Firma die Stellenanzeige gesehen, habe mich beworben und dann haben die gesagt, ja, ist okay.
Okay.
Wir haben gerade keinen besseren, wir nehmen sie jetzt mal. So.
Ende. Das ging dann relativ fix, ja. Wann war das gewesen? Wie lange bist du jetzt schon dabei?
Über 5 Jahre schon.
Oh ja.
Ja, okay. Also mit 30 bin ich Niederlassungsleiterin geworden.
Ja, auch, ja, genau. Was heißt jung? Wenn Männer das, warum sollen das Frauen nicht? Ne?
Also bin ich super stolz drauf. Das musst du hier gerade im Osten als Frau erstmal schaffen.
Ja.
Punkt.
Was sind da für Tugenden? Ja, das ist gefragt, was glaubst du? Was ist wichtig? Eben hast du schon so ein paar Sachen genannt. Na klar, als Frau, nicht nur denkt man, sondern scheinbar ist es ja auch immer noch so, musst du nicht die 100% bringen, sondern die 120.
Die 150, Olli. Du musst doppelt so gut sein, damit ein Mann anerkennt, dass du halb so gut bist.
Ja. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Du sagtest natürlich das Äußere, die Kleidung aber auch on point da sein. Also wahrscheinlich auch einfach mehr machen als der Mann, um sich einfach auch kein Fauxpas zu leisten, weil der wird sofort, zack, Haifischbecken, ne, ausgenutzt. Was nicht heißen soll, dass bei Männern in vergleichbaren Positionen das nicht passieren würde, dass die auch einen auf den Deckel kriegen. Aber man hat als Frau immer das Gefühl, dass man viel, viel mehr leisten muss, um auch nur halbwegs auf den gleichen Stand zu kommen.
Ich finde es ja cool, dass du weißt, wie man sich als Frau fühlt. Also du hast es du hast es aber perfekt beschrieben. Es ist wirklich so.
Ich versuche mich auch wenn ich jetzt, ich bin ja nur ein Mann, ich kann mich ja jetzt hier nicht zur Frau schnell machen, oder ich suche mir jetzt noch eine andere Moderatorin. Ich versuche mich einfach reinzuversetzen.
Ja. Ja. Ne? Nee, es ist wirklich so. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, also ich bin mein schlimmster Feind und keiner ist härter mit mir als ich selber.
Ja.
Und ich habe immer die 130% gegeben und deswegen musste ich irgendwann für mich so sagen, nee, komm, die 80%, da denken die anderen, das sind die 130. Und es ist wirklich so. Das hat gedauert, bis ich mir das angewöhnen konnte, aber das hat funktioniert. Mhm. Ja. So, und was muss man als Führungskraft machen? Also entgegen all dem, was ich eben gesagt habe, an oberster Stelle Empathie. Empathie ist das Wichtigste. Du musst einen Menschen fühlen, du musst ihn verstehen, du musst ihn lesen können. Ja, deswegen werden in der Realität tatsächlich meistens die besten Fachkräfte zu Führungskräften gemacht, was ich für einen groben Fehler halte. Ja, es müsste erstmal, bevor man irgendwo Führungskraft, müsste man erstmal 3 Monate nochmal eine extra Schulung machen, meines Erachtens nach, weil du führst Menschen und du kannst sie verletzen. Nicht körperlich, aber eben seelisch. Und deswegen Empathie ist das Wichtigste, Menschlichkeit, Transparenz, Ehrlichkeit, Verständnis, Fürsorge. Und dann kommen erst so eine Sachen wie, ey, ich bin die Spinne im Netz, ich kann das alles überblicken, ich kann das alles irgendwie delegieren, ich kriege das hin. Die menschlichen Faktoren sind tatsächlich...
Glaubst du, dass da in den letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahren auch ein Kulturwandel stattgefunden hat? Weil du hast ja schon immer ein paar Firmen kennengelernt, dass das jetzt unabhängig mal von Frau oder Mann besser geworden ist und einfach die Firmen lernen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, weil sonst kriegen sie nämlich keine Fachkräfte mehr, dass Führung anders funktioniert als vor 30 Jahren.
Ja, Absolut. Also es gibt ja klassisch so drei Führungsstile. Also Martin Breun könnte es jetzt bestimmt besser erklären.
Ja, auch da schöne Grüße. Ja.
Also es gibt ja so diesen klassischen autoritären Führungsstil. Ich glaube, das ist so der, den wir kennengelernt haben. Autoritär erklärt es eigentlich schon. Also so von oben herab einfach nur raufdrücken. Der Mitarbeiter muss machen, umsetzen, Thema erledigt, keine Diskussion. Dann gibt es das komplette Gegenteil davon. Das ist so dieser laissez-faire Führungsstil. Ich lasse meine Mitarbeiter einfach machen und schauen wir mal, was passiert. Wird schon. Irgendwie.
Ja, genau.
Ich lebe dann aber auch mit dem Ergebnis. Und dann gibt es so den dazwischen, so den situationsbezogenen, mitarbeiterbezogenen Führungsstil. Das heißt, meine Führung hängt von dem Mitarbeiter ab. Das heißt, was habe ich für einen Menschen? Ist das jemand, der viel Zuspruch braucht? Ist das jemand, der eher selbstständig arbeitet? Und dann eben noch bezogen auf die Situation, haben wir gerade viel Hektik, ist gerade viel durcheinander. Muss ich jetzt vielleicht reingehen? Muss ich ihm sagen, Busa, komm, sortier dich nochmal neu, wir machen uns jetzt zusammen einen Plan. Oder kann er einfach die ganze Zeit alleine laufen, weil alles gerade gechillt ist. So, aber wie du schon merkst, das waren jetzt gerade sehr viele Wenns, Oders, Uns. Dafür musst du einen Menschen sehen können, dafür musst du die Situation sehen können und du musst dein Verhalten auf ihn anpassen.
Ah, okay.
Und das ist wirklich eine ganz, ganz hohe Kunst. Ich hatte tatsächlich schon alle Führungsstile. Und ich konnte auch mit dem Laissez-faire genauso wenig umgehen wie mit dem Autoritären und ich selbst lebe halt auch den Mittleren. Und ich glaube, im Vergleich zu früher ist der auch mittlerweile am häufigsten vertreten. Also ich glaube, autoritäre Führungsstile gibt es, glaube ich, kaum noch. Also wüsste ich jetzt nicht, habe ich in Rostock nicht gehört, dass mir das mal jemand berichtet hätte. Du weißt es besser. Eventuell.
Keine Einzelheiten, nee, lieber nicht. Okay.
Aber es zumindest gehört aussterbend, gehört zu den Dinosauriern.
Ja, genau,
ne? Also genau, das wird es zukünftig eben nicht mehr geben, Gott sei Dank.
Ja. Ja. Glaubst du, dass man lernen kann? Oder ist es so ein Stück weit Veranlagung, aus welcher oder Erziehung, wie auch immer, also dass man sowas schon zu einem gewissen Prozentsatz Führungsstärke, wie man immer so schön sagt, jetzt sind wir wieder beim Autoritären, war nicht so gemeint.
Nee, natürliche Autorität darfst du zum Beispiel
genau,
sagen.
Natürliche Autorität, dass man sowas mitbringen muss.
Ja, also entgegen der Meinung wahrscheinlich jedes Führungskräfte-Coaches, der hier so in Deutschland wandelt, du kannst es nicht lernen. Wie du schon sagst, du musst ein Stück weit einfach mitbringen, weil Empathie kannst du nicht lernen. Entweder kannst du Menschen fühlen, kannst sie erkennen oder du kannst es eben nicht. Dann kannst du zwar intelligent genug sein, um das kognitiv nachzuvollziehen, was dir der Coach gerade erklärt, aber diese Menschen, die nicht empathisch sind, die werden das in der Situation einfach nicht anwenden können. Also ein Mitarbeiter, der nicht führen kann, den kannst du auf 100 Seminare schicken, der wird hinterher trotzdem nicht führen können. Das ist leider so. Das tut mir leid, wenn ich jetzt hier irgendwem den Zahn ziehen muss.
Ja, aber klare Ansage und das können wir auch einfach mal so stehen lassen. Und deswegen, ja, es hört sich immer so an, aber gibt es halt auch Unterschiede. Also jeder hat ja seine Stärke, ja, seine Stärken und Schwächen. Und das ist ja einfach, und manche, es ist ja wirklich so, man mag es nicht glauben, fühlen sich ja auch dann in der Rolle wohl. In der Rolle des Mitarbeiters und dann ist das okay, alles in Ordnung. Okay, jetzt wollte ich eigentlich noch den Bogen, du hast aber jetzt schon so ein bisschen erzählt, zu der Niederlassungsleiterin für ein Beratungsunternehmen für Insolvenzverfahren. Ich hoffe, ich habe das richtig, oder für Insolvenzen. Dort bist du aktuell tätig. Ist das richtig beschrieben gewesen?
Ja. Ja.
Okay, deswegen die Frage, wie ist es, vielleicht ist es ja gar nicht so, in einer Männerwelt zu arbeiten und sich dort behaupten zu müssen. Nun war das ja vorher bei Europod auch schon der Fall. Also es ist ja jetzt nichts Neues, was du jetzt in einer anderen Firma neu lernen musstest. Aber ich würde die Frage trotzdem mal so stehen lassen. Das heißt, wir haben gerade über Führung gesprochen. Das ist das eine, also Mitarbeiter führen, Führungsposition. Und das andere ist aber ja noch die ganzen Konkurrenten.
Ja.
Ich habe gerade die ganzen Tiere, so diese Tierwelt gerade vor mir, weißt du? Diese ganzen Löwen oder,
ja,
oder Wölfe.
Du musst
ja.
Mit den Wölfen musst du mitheulen, ja.
Ja, genau. Wie ist denn das so? Also immer schön cool bleiben, klar, aber am Ende des Tages muss man sich ja auch irgendwie dann auch durchsetzen.
Also tatsächlich, ich lebe seit fast 36 Jahren in einer Männerwelt. Ja, das ist nicht erst seit der STP Solution so oder erst seit Europort so. Es ist einfach eine Männerwelt, auch immer noch. Ja, das wird sich auch meines Erachtens nach in den nächsten 50 Jahren einfach nicht ändern, weil das erst rauswachsen muss. Ja, wie du schon gesagt hast, man muss tatsächlich mit den Wölfen mitheulen und ich bin am Anfang, Grüße gehen raus an meinen Chef, es tut mir so leid, ich bin am Anfang in jeden Kampf reingeritten, weil ich dachte, hey,
Du musst es zeigen.
Ja, genau. Hm. Du musst eine stolz geschwollene Brust zeigen, wie die Affen auf die Brust klopfen. Und natürlich hast du dann relativ schnell den Ruf weg, oh Gott, die hat Haare auf den Zähnen. Habe ich jetzt schon öfters gesagt, ne? Ich erkenne einen roten Faden. Vielleicht habe ich wirklich Haare auf den Zähnen.
Noch erkenne ich es nicht.
Ja, das ist jetzt nur, ich kann ja auch so ein bisschen mit dem Charme kombinieren, ja, ne? Ja. Aber tatsächlich, ich bin in jeden Kampf reingeritten, habe mich... ob ich es jetzt gemusst hätte oder nicht, lasse ich jetzt mal so stehen. Aber habe auch einfach mal konträre Positionen bezogen, habe auch mal wirklich mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, ey Leute, ey, was macht ihr denn jetzt hier, was soll denn das? Mache ich auch heute noch. Aber heute mit meinem Chef dann direkt am Telefon und dann sage ich, ja, hast ja recht, Eike, wissen wir noch. Ja. Aber nicht mehr in großer Runde oder so, weil ich es einfach auch nicht mehr muss.
Ja.
Rückblickend, also ja, ich habe versucht, das, was Männer zu machen, auch zu machen. In Kombination damit, dass ich tatsächlich versucht habe, meine feminine Seite zu reduzieren.
Muss man das machen, ja?
Weiß ich nicht, ob man das muss. Ich habe es gemacht, weil ich einfach versucht habe, professionell zu sein.
Genau.
Und weil ich nicht... ja, als Frau wahrgenommen werden wollte. Ich wollte keine Sexualisierung. Ich hatte ja, wie gesagt, schon negative Erfahrungen gemacht.
Du wolltest ja mit Leistung, mit dir, ach ja. Hm. Ja, klar. Also siehst gut aus. Also entschuldige, aber sie zeigt mir gerade ein Foto aus dieser Zeit. Also liebe Hörer, ihr könnt es ja nicht sehen.
Das würde ich auch keinem anderen mehr zeigen, außer meinen besten Freunden. Die habe ich das letztens nochmal rausgeholt und gezeigt. Und alle haben einstimmig gesagt, das bist doch nicht du. Sogar die, mit denen ich damals was zu tun schon hatte, haben gesagt, so hast du doch nicht ausgesehen. Doch, Leute. Doch.
Würde man nicht wieder erkennen. Wahnsinn. Yep. Ja. Also hat sich ja da, und das sehe ich ja jetzt hier, ich hoffe, Leute, seht das nachher auch auf dem Foto, dass wir nachher noch ein schönes Foto machen, dass das wirklich eine andere Eike ist und die wir heute hier sehen. Und wie reagieren denn die Männer und wie reagieren die Frauen? Jetzt wirklich im Business-Kontext auf dich. Wahrscheinlich muss man da gar nicht so unterscheiden, weil es ist vielleicht total unterschiedlich, oder? Oder sind die alle cool mit dir irgendwie so? Oder gibt es auch Neid oder gibt es auch blöde Sprüche? Oder?
Naja, also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin empathisch, ich kann Menschen lesen, ich kann mich auf Menschen einstellen auch. Mhm. Also ich glaube, ich habe tatsächlich den Ruf weg, sehr ordentlich zu sein, sehr genau zu sein, meinen Job sehr gut zu machen. Wurde mir zumindest letzte Woche gerade erst wieder so gesagt. Aber ich glaube, sie wissen auch, dass sie mit mir gewisse Sachen nicht machen brauchen. Weil den Ruf habe ich mir halt erarbeitet. Das hat auch was gekostet, ja, also bist dann auch irgendwie so ein Stück weit immer die Böse, habe ich dann teilweise auch ein bisschen drunter gelitten, als mir das dann so zurückgespiegelt wurde. Da bin ich tatsächlich jetzt über die Jahre wahrscheinlich eher ein bisschen weicher geworden und ich würde sagen, Männer wie Frauen, obwohl tatsächlich eher Männer, würde ich in zwei Kategorien unterscheiden. Die einen feiern das und die anderen sind eingeschüchtert. Das ist so. Das ist wirklich so. Und ich würde sagen, also jetzt gerade so bei mir in der Firma, da ist keiner wegen mir eingeschüchtert. Ne? Aber wenn ich jetzt
ich wollte jetzt auch nicht explizit auf deine Firma, nicht, dass du noch jetzt im Nachgang Ärger mit deiner Firma, sondern ich meinte da rein im Business-Kontext.
Ja, jetzt, ne? Nee, also tatsächlich, also in meiner Firma, da schüchtere ich niemanden mehr ein. Die Zeiten sind vorbei.
Ach, ist Eike, ja,
ist klar. Ja. Ist klar, die kann ja einfach nicht anders, wissen wir doch. Nee, wir haben uns alle lieb. Aber tatsächlich, also wenn ich jetzt Männer kennenlerne, auch jetzt außerhalb des Business-Kontextes, also das ist tatsächlich eher ein Problem. Und die finden das auch noch nicht so gut. Und wenn die dann noch mein Auto sehen, dann finden die das noch weniger gut. Das ist wirklich, das ist schwer. Frauen sind dann eher so, die feiern das. Die sind beeindruckt, die sagen, boah, coole Leistung, ey, mit 30 schon Niederlassungsleiterin und so. Es gibt auch Männer, die so sind, aber weniger.
Weniger, okay. Ja. Nee, weil das wollte ich wirklich, das fand ich spannend, dass einfach dann auch eine gewisse, und darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, Vorbildfunktion einfach auch da ist, einfach Frauen Mut zu geben. Einfach, ey. Es ist nicht schlimm, so zu sein, wie ihr seid und seid so, wie ihr seid. Und man darf als Frau Karriere machen. Man darf auch einen dicken Audi fahren. Nicht selbstverständlich.
Hat denn hier was von Audi gesagt? Also, Olli.
Entschuldigung. Piep. Schleichwerbung. Ja. So. Dann jetzt ist mal den, oh Gott, jetzt den Bogen zu finden. Hast du wir haben vorhin über dieses Thema Belästigung, blöde Sprüche, Diskriminierung gesprochen. Hast du das auch schon im beruflichen Kontext erlebt?
Ja. Ich habe im Hafen angefangen zu arbeiten. Also so schlimm sich das anhört, aber Hafenarbeiter, gerade die Älteren, die kommen ja aus einer ganz anderen Zeit. Ne? Du darfst nicht vergessen, also so die harten Fakten, 1918 haben die Frauen irgendwie Wahlrecht bekommen, 1958 durfte man, glaube ich, in Westdeutschland erst als Frau Auto fahren. Und ich glaube, irgendwie in den 70er Jahren oder so durfte die Frau erst arbeiten gehen, ohne die Zustimmung des Mannes, aber auch nur, wenn sie gewährleisten kann, dass sie sich weiter um Mann und Kind kümmern kann. In den 70er Jahren.
Krass, ne? Ja. So. Das ist noch nicht lange her. Ja.
Darauf will ich hinaus. Das ist noch nicht lange her. Und jetzt habe ich dort 2009 angefangen zu arbeiten. Das heißt, die in den 70ern das irgendwie noch so mitbekommen haben, dass eine Frau irgendwo sich da gerade erst so ein bisschen gelernt hat, sich praktisch selbstständig irgendwo zu bewegen. Dieser Schlag an Männern war dort noch im Hafen. So, das heißt, ich war Schätzchen, ich war Mäuschen. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, häufiger. Also wirklich, ne, Hafenarbeiter. Aber ich bin intelligent genug zu wissen, die können einfach nicht anders. Das habe ich in der Regel auch nicht kommentiert. Ich glaube nachher, als ich dann so mit der Lehre durch war, da habe ich schon gesagt, also stopp mal bis hier und nicht weiter. Ne, gerade dann immer in der Firma, an der ich war. Aber was das Schlimmste wirklich war, was mir jemals passiert ist, relativ, ne, mir hat ein Kollege auf den Hintern gehauen, einen Klaps auf den Hintern gegeben.
Ja, zum Mal, ne? Genau.
Aber auch aus der Verwaltung ein Kollege. Ne? Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen, der war nicht viel älter, lass ihn 5, 6 Jahre älter gewesen sein. Er hat zu mir gesagt, ach komm, du weißt doch, wie er ist. Sag ich, ja, ich weiß, wie er ist und ich weiß, dass er es nicht böse meint.
Aber das ist so diese typische Reaktion, die eigentlich so nicht ausfallen dürfte, oder?
Nee.
Also weil der Klaps auf dem Hintern, der war vielleicht mal 1950 auch da schon nicht angesagt, aber verstehst du? Also, aber das ist ja nun... Geht einfach nicht.
Nee, geht's auch nicht. Und ich wusste, wie er ist und ich weiß auch, dass er das nicht böse gemeint hat, aber trotzdem geht es nicht mehr. Und wir müssen bitte aufhören, Ausreden und Entschuldigung für die anderen zu finden. So, ja. Und mein Chef hat dann auch mit ihm geredet und hat auch gesagt, ja, ist nicht okay, er hat ein bisschen Dudu gemacht, also der wird da nicht böse mit ihm in irgendeiner Form geworden sein. Es ist ja vom Prinzip her, aber guck mal, jetzt entschuldige ich auch schon wieder.
Man kommt sofort wieder an diese Rechtfertigung.
Ja, es ist ja nichts Schlimmes passiert, doch es ist schlimm.
Ja, genau.
Aber weil wir Frauen einfach so daran gewöhnt sind, dass das irgendwie so mit zur Normalität gehört.
Okay. Hast du das Gefühl, dass die Unternehmen oder auch die Gesellschaft und die Politik, also ich habe mich da jetzt mal in den letzten Tagen ein bisschen eingelesen, hört sich so an, ja, habe ich, musste ich, keine Ahnung, ja, dass da auch Gesetze verabschiedet werden, da Initiativen gestartet werden, also wirklich auch auf Bundesebene und jetzt mit unserer aktuellen Regierung wird ja, glaube ich, auch versucht, viel zu tun und das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Also Thema Gleichberechtigung in Unternehmen, wir reden ja nicht nur über Verhaltensweisen, sondern dass man eben auch eine Frauenquote einführt. Wie nimmst du das generell wahr? Hat sich da in den letzten Jahren auch in dieser Hinsicht was getan über den Equal Pay Gap, also die Lohnunterschiede? Ich habe mich da nochmal eingelesen, 2020 in Deutschland lagen die bei 18% nach wie vor zwischen Frauen und Männern. Hast du das Gefühl, dass da sich was getan hat und das besser wird? Und wie nimmst du das wahr?
Naja, tatsächlich würde ich ein bisschen differenzieren. Also ich bin keine Politikerin, habe aber natürlich eine klare Meinung. Ich bin froh, dass darüber geredet wird, weil, wie du sagst, es ist ein Prozess und wir müssen darüber reden. Und wir können ganz, ganz viele Gesetze erlassen und wir können uns auch über die Richtigkeit gerne herzlich streiten. Aber wichtig ist, dass wir das machen und dass wir darüber reden und dass wir darüber streiten. Weil das ist das, was wir für den Wandel brauchen. Wir brauchen tatsächlich nicht dieses strategische Papier, was du, glaube ich, meinst, 2020, was sie rausgebracht haben. Die Strategie ohne Strategie. Weil 1994 im Grundgesetz wurde verankert, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau abzustellen sind, dass wir gleichberechtigt sind. Und jetzt brauchen wir 2020 ein Papier, das genau das sagt, was seit 1994 im Grundgesetz steht.
Ja, interessant. Ne? Und die Regierung würde jetzt sagen, das brauchen wir wahrscheinlich deswegen, weil es ist ja seitdem immer noch nichts oder zu wenig passiert, ne?
Und jetzt pass auf, jetzt führen wir das Ganze ad absurdum, weil auch ich habe mich vorbereitet. Das hätte ich tatsächlich vor 3 Tagen auch noch nicht gewusst. Jetzt ist das Ganze so, deswegen habe ich schon gesagt, die Strategie ohne Strategie. Ein Ziel ist, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Ja? Hört sich gut an. Bin ich dafür? Unterschreibe ich sofort. Maßnahme hierfür, die Sanktionierung der Nichterreichung der selbstständig auferlegten Frauenquote, weil die können die sich ja selbstständig auferlegen, beziehungsweise eine Begründungspflicht, sofern die Frauenquote bei 0 liegt. So, was machen denn die Unternehmen? Die sagen, ja, wir haben eine Frauenquote von 0. Ja, es gibt ja hier keine CEOs. Ja, Leute, aber das Problem seid ihr selber. Weil was passiert nämlich eigentlich? Nee, es gibt kaum CEOs. Aber nicht, weil wir Frauen doof sind oder weil wir nicht qualifiziert genug sind, sondern weil das Problem ganz weit unten in der Hierarchie beginnt, weil die Frauen vom Sachbearbeiterposten nicht hoch auf den Teamleiter kommen. Sie kommen vom Teamleiter nicht auf den Sachgebietsleiter und sie kommen vom Sachgebietsleiter nicht auf den verdammten Head-of-Posten. Und deswegen haben wir keine CEOs, weil das unten schon passiert. Und warum passiert es unten? Weil meistens in den 20ern wird man zum Teamleiter. So wie ich ja auch. Ich bin kaufmännische Leiterin in den 20ern geworden. Warum werden Frauen es nicht? Weil sie ja schwanger werden könnten.
Ist ein Riesenproblem, ne? Also, ja. Was heißt ein Problem? Aber es ist die Vereinbarkeit ist von Job und Familie. Das ist ja auch, glaube ich, nochmal ein Punkt in diesem Gesetz von 2020. Hatte ich mich auch nochmal. Mhm. Deswegen wurde ja unter anderem das Elterngeld eingeführt. Mhm. Ich kenne mich zu wenig damit aus, ne? Also bei uns, wir hatten ja dann auch, ich habe ja nun, das hat aber auch ganz andere Gründe, die Elternzeit sehr wenig wahrgenommen, aber da könnte ich mich ja jetzt auch, ja, rede ich mich jetzt gerade hier schön raus, ne? Aber das sollte ja diese Unterschiede, dass man zumindest die Elternzeit mehr aufsplittet. Also das spricht, dass der Mann einfach auch mehr übernimmt, also sprich dort auch mehr 60%, glaube ich, oder wie viel vom Gehalt bekommt in der Zeit. Und um das ein bisschen aufzubrechen, weil das Hauptargument war ja immer des Mannes, ich verdiene ja hier mehr, ich bin ja der Großverdiener der Familie, deswegen musst du zu Hause bleiben und ich verdiene in der Zeit das Geld und bla bla bla, das kennen wir alles. Ne? Und das sollte das ja aufbrechen. Die große Frage, die sich jetzt stellt, dass aus diesen ganzen Maßnahmen, dieser Kombination, die wir jetzt, ne, wir müssen das jetzt hier nicht ausführen, ob da wirklich auch ein Change-Prozess einsetzt oder ob das vielleicht nur ein Anfang ist oder ob das alles noch Zeit oder sind es die falschen Maßnahmen. Aber dafür sind wir ja keine Politiker.
Wir sind keine Politiker, aber wir sind ja hier auch beim Podcast und nicht bei genau. Anne Will.
Ja, genau, richtig.
Grundsätzlich würde ich sagen, wir brauchen auch weiter die Maßnahmen. Wie gesagt, ob das jetzt alles, wie das da in dem Paper drin war, was bewirkt oder nicht, das wird tatsächlich erst die Zeit zeigen. Alles andere ist bis dahin Meinungshascherei. Meine persönliche Wahrnehmung ist tatsächlich, auch wenn ich die Generationen miteinander vergleiche, ich sag mal so die Leute, die so Mitte 40 sind und die Leute, die jetzt so vielleicht Ende 20, Anfang 30 sind. Die Jüngeren nehmen diese Angebote schon wahr, währenddessen die so in den 40ern sich noch eher so ein bisschen schwer damit tun und sagen, nee, ich bin hier schon noch so der Mann. Und ich verdiene ja auch mehr, weil das ist dann ja auch ein Argument, weil der Mann verdient ja meistens mehr. Es sei denn, der Mann ist vielleicht mit mir zusammen. Aber aber ansonsten bleibt das eben das Thema bei Frauen. Und deswegen bedingt sich das eine wieder das andere. Solange wir Frauen nicht gleich viel verdienen wie der Mann, ist immer noch das Argument. Genau. Ja, aber selbst, ne?
Das heißt, du weißt, was ich sagen will. Hai und Hai.
Ja, was war zuerst? Ei oder
und
Huhn?
Ei und Huhn Prinzip. Ja. Und da müssen sie, und da gehen sie ran und da muss die Gesellschaft ran. Und vielleicht, wie du sagst, ist es dann auch das Generationending. Und ich gebe das auch unumwunden zu. Ich bin Anfang 40, Mitte 40. Und dass da vielleicht noch andere Denkstrukturen sind als bei Menschen, die jetzt Anfang 20 sind, ne, die da auch anders reinwachsen in dieses System.
Und das ist auch okay und das ist legitim so. Also ich will das nicht grundsätzlich verurteilen, weil alleine, wenn man so selbstkritisch sein kann wie du und jetzt sagst, ja, ich tue mich damit schwer, das ist immerhin was. Ja. Die Generation, die noch einmal älter ist, die sagen, Gottes Willen, was ist denn das jetzt für eine verweichlichte Gesellschaft?
Genau.
Na, also, und daran siehst du, und das ist das, was ich zeigen will, es geht ja schon in die richtige Richtung. Ja. Aber ich glaube ganz ehrlich, solange wie ich arbeite und bis ich in Rente gehe, sofern ich denn eine bekommen werde, werde ich das nicht mehr erleben, dass ich genauso viel verdiene wie ein Mann.
Klares Statement, und jetzt haben wir es auch wirklich nochmal gut ausdiskutiert. Vielleicht nochmal eine letzte Frage zu der ganzen Geschichte. Was würdest du jungen Frauen, die jetzt genau nämlich vielleicht Mitte 20 sind und dann vielleicht in diese Position mal kommen, der das schaffen in den Teamleiter zum Beispiel oder noch höher. Was würdest du denen raten?
Boah, eine ganze Menge. Ja. Seid so, wie ihr seid. Versteckt euch nicht. Sagt eure Meinung, aber laut und deutlich, wenn ihr dann eine habt. Ja? Also nicht ihr einfach den Mund halten in irgendwelchen Teammeetings und denken, ja, es geht schon an mir vorbei. Ihr müsst Stellung beziehen, egal was für eine das ist. Geht aber nicht in jeden Kampf, nicht permanent. Das Ganze ist ein Marathon wirklich. Teilt euch eure Kräfte ein. Bleibt ruhig. Ja, das ist auch was man mir damals mal gesagt hat. Bleib ruhig, Eike. Oh, ich hasse diesen Satz. Heute noch. Ich kann bis heute nicht ruhig bleiben. Aber
das kriege ich aber heute noch zu hören.
Ja, Olli, siehste.
Ja, aber das
Wiederholungstäter.
Ist manchmal, ja.
Aber wirklich, versucht Ruhe zu bewahren. Überlegt genau, wann geht ihr in den Fight und wann lehnt ihr euch noch ein bisschen zurück und sitzt das lieber aus. Es gibt wirklich Sachen, die erledigen sich von selbst. Ich wünschte, ich hätte manchmal mehr abgewartet. Ja? Also macht das wirklich über strategisches Denken. Versucht die Emotionen rauszunehmen und dann kriegt ihr das hin.
Sehr, sehr cool. Wir sind ja auch hier ein Podcast für die Gründungsszene in MV. Ja, der Wellenrauschen-Podcast, deswegen finde ich es einfach wichtig, Frauenpower vor und auch gründen. Du hast dich in den letzten, ja kann man ruhig so sagen, in den letzten Monaten auch oft mit dem Thema Netzwerken mehr stärker beschäftigt als vorher. Du gehst auf Veranstaltungen der Gründungswerf, 12 Minutes Me, Culture Club, Hanseatischer Wirtschaftsstammtisch, RMI. Ja, es gibt ja genug hier in der Region.
Unfassbarerweise.
Ja, unfassbarerweise. Also es hat sich auch sehr, brauche ich hier nicht wiederholen, haben wir schon oft genug im Wellenrauschen-Podcast betont, dass sich da sehr viel getan hat. Wieso hast du damit angefangen? Wieso ist dir das wichtig geworden, an den Veranstaltungen teilzunehmen und dich da vielleicht auch zu engagieren?
Also wie ich vorhin gesagt habe, also mein Leben hat sich ja komplett geändert von jetzt auf gleich und dann stehst du ja halt da und denkst dir so, okay, jetzt ist ja alles in Scherben. Wenn ich das jetzt eh zusammensetzen muss, vielleicht kann ich es ja irgendwie schöner zusammensetzen. So, und dann dachte ich, großer Freundeskreis, neue Leute kennenlernen, neue Einflüsse, neue Ideen. Und dann bin ich einfach mal zu irgendeiner Netzwerkveranstaltung gegangen. Ich glaube, die erste war tatsächlich von den Wirtschaftsjunioren, weil ich hatte alle anderen gefühlt schon ausgeschlossen, weil ich bin kein Gründer, ich bin kein Mann über 60, ich habe keine Lust, mich in meiner Freizeit dann mit irgendwem zu sitzen. Und dann sind halt alle rausgefallen und dann blieben halt die Wirtschaftsjunioren übrig. Und dann stand ich da das erste Mal und dachte, boah, cool, die reden ja über schlaue Sachen. Boah, ich habe eine Meinung dazu. Und aber echt, ich bin so völlig so, ich habe festgestellt, ich habe 10 Jahre hinter dem Mond gelebt. Ich? Wie ist mir was denn passiert und dass ich das auch nicht mitbekommen habe? Und cool. Dann ist so eins zum anderen eskaliert. Ich habe tatsächlich bei dem Wirtschaftsjunioren Robert kennengelernt. Robert hat gesagt, ey, wenn du was über Führung wissen willst, dann geh zum Culture Club. Beim Culture Club haben sie gesagt, ey, wenn du mal eine richtig coole Veranstaltung willst, dann geh doch mal zu 12 Minutes Me. So, dann bei den Wirtschaftsjunioren habe ich aber zum Beispiel auch Hauke kennengelernt, der ja den Hanseatischen Wirtschaftsstammtisch macht. So, und
so kommt eins zum anderen.
So kommt halt eins zum anderen, ja. Und jetzt bin ich irgendwie bei den Wirtschaftsjunioren und irgendwie findet der aktuelle Vorsitzende mich irgendwie ganz cool und hat dann irgendwie gesagt, ja komm, lass doch mal ein bisschen mehr machen, bring dich doch ein bisschen mehr ein. Und dann dadurch, dass die Wirtschaftsjunioren sich aber auch viel mit dem Unternehmerverband oder auch mit der Gründungswerft, ne, abstimmen und auch versuchen, gemeinsame Veranstaltungen zu machen, habe ich mich jetzt eben auch noch mit der Gründungswerft beschäftigt. So war ich zum Beispiel gestern gerade auch da. Super cooles Event, super coole Leute, super innovativ und inspirierend. Und ich liebe das einfach, abends nach Hause zu gehen und zu denken, geil, das war inspirierend. Ich habe was für mich mitgenommen. Egal, was das ist, aber es ist ein positives Gefühl, was ich mitgenommen habe. Ich habe nicht auf der Couch gesessen, ich habe nicht irgendwie bei Netflix eine Serie geguckt. Übrigens danke, dass du mir vorhin nicht die Frage gestellt hast, Netflix oder Prime, weil das hätte ich übrigens auch nicht entscheiden können.
Schwierig, schwierig, schwierig.
So, also
ich habe es zum Glück nicht. Also ich habe nur Netflix. Also ich insofern bin ich
froh,
die Entscheidung nicht treffen
weil das
muss.
Ist so jeden Abend so mein Inneres. Was? Also wenn ich da nicht gerade beim Netzwerken bin.
Ja.
Und das finde ich halt so cool, weil das ist das, was dich jung hält. Das ist das, was dich irgendwie am Leben hält. Und das ist doch auch das, was das Leben in irgendeiner Form ausmacht.
Mhm. Genau, cool. Schöner, so jetzt machen wir Stopp. schöner Schlusssatz. Aber erzähl mal nochmal, Wirtschaftsjunioren, da wirst du ja jetzt... Du hast dich bereit erklärt oder wurdest auch gewählt oder wirst gewählt zur Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren. Mich würde an der Stelle mal noch interessieren, warum du dich dort engagierst und vielleicht auch nochmal dieses Thema Frauen. Hm? Frauen zum Gründen bringen, aber Frauen auch in Führungspositionen. Wie ist das bei den Wirtschaftsjunioren? Vielleicht ist da auch noch Luft nach oben. Ich glaube, du hast neulich auch einen beherzten Aufruf auf LinkedIn gestartet. Mädels, meldet euch. Und ich glaube, das ist doch auch ein Ansatz deines Ehrenamts dort, oder?
Ja, ja, tatsächlich. Damit hat er mich gekriegt, der Andi. Also erstmal war er clever. Er hat das erste Mal das Thema angesprochen, als ich schon den einen oder anderen Gin Tonic in Durst hatte und hat mich tatsächlich da in offener Verfassung für irgendwelche Gespräche vorgefunden und hat den Samen sozusagen gesät. Und das zweite Wichtige, was er gemacht hat, er hat zu mir gesagt, jeder Kreissprecher kann einen Schwerpunkt legen, also kann sich ein Thema setzen. So, und Andi hat sich ja sehr für soziale Projekte engagiert, was auch völlig richtig ist und was er auch ganz toll gemacht hat. Und er ist so ein feiner Kerl, ich schätze ihn unfassbar.
Und schöne dann, Grüße an Andi Sabo.
Ja, hier gehen ständig Grüße raus, ja, merkst du das?
Auffällig. Alke, sehr auffällig.
Ja, ich weiß es nicht, woher ich die alle kenne. Habe ich vielleicht auf irgendeiner Netzwerkveranstaltung kennengelernt? Ich weiß es nicht. So, also, und dann habe ich ihn gefragt, ey, kann ich Female Empowerment machen? So mit ganz großen Augen, wie ein kleines Kind habe ich da gesessen vorm Weihnachtsbaum. Da hat er gesagt, ja, ist doch cool. Also okay. So, dann habe ich ihn weiterreden lassen, so noch eine Viertelstunde, 20 Minuten hat er sich dann noch so abgequält und innerlich dachte ich schon so, ich mach das, Anni, ich mach das. Weil ich war vorher unsicher. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, ich hatte mir für 2023 Machen so auf die Fahnen geschrieben, egal wer dich was fragt, du machst es, Eike. Da sind teilweise echt abstruse Sachen bei rausgekommen. Aber deswegen bin ich zu dem Gespräch gegangen mit dem Hinterkopfergebnis, ja, du machst es ja, du musst es ja machen. Und seien wir doch mal ehrlich, eine Männerverein, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, weil größtenteils sind dort Männer, als Frau vorzustehen, ist schon mal an sich eine geile Chance. Mhm. Chance. Chance kann man
Leute, wir haben noch keinen Gin, der kommt erst später.
Hat er gesagt. So, und dann kannst du dann auch noch das Thema Female Empowerment voranbringen. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich glaube, man muss darüber reden und man muss die Denkanstöße geben. Und solange wir nicht darüber reden und nicht sagen, wir haben da immer noch ein Thema, so wie vorhin, wie du vorhin eben auch reagiert hast und gesagt hast, ist das echt noch ein Thema? Ja, es ist ein Thema und wir müssen drüber reden. Und ich hatte praktisch keine Wahl mehr. Ich habe da einfach so... Hat er mich gefragt, ich bin zufälligerweise eine Frau, ich sehe auch ganz attraktiv aus und kriege da vielleicht so mit Schirmscham und Melone da vielleicht das ein oder andere Ding auch gedreht. Dann muss ich das jetzt halt machen, so. Thema, Ende Gelände.
Wir sind gespannt und das ist ein schönes, also ich finde diesen Ansatz als neuer Kreissprecherin, so ein Überthema zu finden und oder jeder, ja auch ein anderes, jeder setzt ja seinen eigenen Schwerpunkt und dass du das für dich, dass du das machst, finde ich cool. Und deswegen gehen jetzt einfach mal von meiner Seite jetzt hier der Aufruf raus. Liebe Frauen, meldet euch. Sei es nur, auch wenn ihr noch gar nicht gegründet habt oder noch nicht in Führungsposition seid, aber vielleicht mit dem Gedanken spielt, euch selbstständig zu machen, meldet euch bei den Wirtschaftsjunioren.
Ja, oder einfach direkt bei mir. Ich nehme euch auch gerne auf und helfe euch und stehe euch mit Rat und Tat zur Seite. Und man muss einfach nur anfangen zu machen. Wir Frauen denken zu lange über Sachen nach, währenddessen Männer einfach erstmal machen und dann drüber nachdenken. Und wir müssen ins Machen kommen.
Sehr schön, sehr schön. Letzte Frage. Ja. Wir reißen jetzt hier schon die Stunde 12. Wir quatschen einfach so, ne? Das ist genauso, soll es auch sein. Wie geht's bei dir weiter? Ich meine, du hast ja jetzt hier schon ein paar Sachen aufgezählt, aber gibt es vielleicht so für nächstes Jahr so, wo du sagst, da willst du was anders machen oder du hast du noch bestimmte Zukunft? Hast du Träume? Hast du Ziele? Magst du uns da so nochmal vielleicht mitnehmen?
Also, ich überlege tatsächlich, ob ich 2024 nochmal sage. Sag einfach zu einem Ja, weil ich habe das Gefühl, meine Zeit geht mir so ein bisschen aus. Ich kann nicht noch irgendwie große Projekte angehen, aber ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung. Es gibt Freunde, die sagen, geh in die Politik. Es gibt Freunde, die sagen, schreib eine Kolumne oder schreib doch ein Buch, du hast so viel zu sagen. Vielleicht habe ich auch Bock, irgendwas zu gründen. Ich möchte momentan einfach nichts ausschließen. Ich habe einfach gerade so Bock auf das Leben und ich will mich inspirieren lassen und ich will einfach mal, wie die Surfer sagen würde, auf der Welle reiten und schauen, wo sie mich hinführt. Ich bin open-minded und ich bin hier und ich bin mit vielen Leuten im Gespräch und kenne ja auch den ein oder anderen jetzt an der Stelle. Und kommt doch auf mich zu. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee,
genau,
was ich machen soll.
Genau. Ja.
Also momentan, egal was ich anfasse, es wird irgendwie gerade gut und den Vibe würde ich einfach gerne mitnehmen. Also ich bin da für alles offen.
Sehr, sehr cool und ich hoffe, und das war einfach auch mir heute einfach wichtig, dass ich dich eingeladen habe, so kann ich es auch mal sagen, dass viele Frauen vielleicht auch jetzt Mut gefunden haben, ein Stück weit, jetzt nicht nur bei den Wirtschaftsjunioren mitzumachen, sondern generell. Und wir heute auch ein paar heikle Themen angesprochen haben, die einfach angesprochen werden müssen. Das hast du ja jetzt auch immer wieder betont. Und das immer wieder anstoßen. Ne? Also immer wieder drüber sprechen. Und du hast ja gemerkt, wie ich eingangs auch so ein bisschen naiv da reingegangen bin in dieses Thema. Klar, die Männer betrifft es ja nicht. Ne? Und insofern coole Sache. Schön, dass du da warst. Chris Eike Spring heute im Wellenrauschen-Podcast. Du hast es geschafft.
Yeah, und ich lebe noch. Und er ist sogar total nett, Leute.
Schön, genau. Freut mich. Und dann alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns nicht nur als Nachbarn. Jetzt haben wir wieder Bogen, sondern eben auch auf einem Netzwerktreffen demnächst uns bald mal wieder.
Dann musst du dich mal blicken lassen.
Genau.
Ich werde da sein.
Jawohl, dann bis bald.
Danke.
Die Podcast-Folge mit Chris Eike Spring könnt ihr auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufen. Ihr könnt den Wellenrauschen-Podcast aber auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Dort könnt ihr dem Wellenrauschen-Podcast gern folgen oder auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.